Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6. Am Mikrofon Meles Boa. Ich begrüße euch heute zum zweiten Teil von Pandemie, Krieg, Psyche. Als kleine Recap. Im letzten Teil hatten wir gemeinsam mit Musik und Interviews die Themen Pandemie, Ukraine-Krieg und Social Media im Fokus. Wir haben uns angeschaut, wie sich diese Aspekte auf die psychische Gesundheit auswirken können. Auch zum Thema Suchterkrankungen haben wir viel gelernt. Wer nochmal in den ersten Teil reinhören will, kann das in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek machen. Kommen wir jetzt zu der zweiten und letzten Sendung dieser Sendereihe zu Pandemie, Krieg, Psyche. Auch heute hören wir erneut Dr. Jamil El-Kasmi, Chefarzt der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen in der Reutlinger Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik, kurz dem PPRT. Und auch unser anonymer Gast aus der letzten Sendung, der selbst in Therapie ist, erzählt heute etwas mehr zum Thema Therapie aus seiner Perspektive. Zusammengefasst werden wir heute also viel über Hilfe in Bezug zu psychischen Erkrankungen hören. Um passend ins Thema zu starten, machen die Beatles den Beginn mit ihrem Hit Help, hier im Tübinger Campusfunk Mikro Europa auf der Wüstenwelle.
Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around.
Soweit die Beatles mit Help, hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Vergangene Sendung hat uns Dr. Jamil El-Kasmi, Chefarzt in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, sehr vieles erklärt und erzählt. Beispielsweise, was für unterschiedliche Suchterkrankungen es gibt und wie wichtig ein persönlicher Kontakt ist, wenn man versucht, Patienten in einer akuten Situation zu helfen. Heute ist das Thema Therapie bei uns im Fokus und eine Frage, die mich schon oft zum Grübeln gebracht hat, konnte mir Herr El-Kasmi direkt beantworten. Die Frage und die Antwort hören wir jetzt, hier auf der Wüstenwelle.
Hilft denn eine Therapie überhaupt, wenn man sich nicht auf die Therapie einlassen will?
Es ist auf jeden Fall viel schwieriger und es ist immer, dass sie dann hilft, wobei man natürlich bedenken muss, was möchte ich denn erreichen mit der Therapie? Und da ist das Ich auch schon mal so die Frage, ein therapeutischer Prozess setzt sich ja immer zusammen aus Patient und dem Therapeuten, Therapeutin. Und die beiden sollten im besten Fall gemeinsam Therapieziele entwickeln, besprechen und dann darauf hinarbeiten. Und wenn jetzt Patienten in der Behandlung sind und mit einer bestimmten Therapie nicht einverstanden sind oder mit bestimmten Maßnahmen nicht einverstanden sind, dann ist es schon schwieriger, tatsächlich dann auch zu einem Erfolg zu kommen. Aber man kann das ja auch versuchen, wieder therapeutisch zu nutzen und herauszufinden, wo kommt der Widerstand daher, was ist da los. In der Suchtmedizin oder Suchttherapie ist das schon eine Schwierigkeit. Wir haben ja häufig auch Menschen in der Behandlung, die eine gerichtliche Auflage haben oder vom Arbeitgeber vielleicht die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, so mach mal was, wo aber noch nicht so wirklich das Problembewusstsein dafür da ist oder die Bereitschaft tatsächlich jetzt groß was zu verändern. Und da, denke ich, kann man in der Therapie schon darauf hinarbeiten, überhaupt erstmal ein Problembewusstsein vielleicht beim Patienten hinzubekommen. Also von dem her würde ich sagen, Therapie bringt immer was. Ob sie das höchste zu erreichende Ziel immer bringt, das ist dann schon die Frage. Und das hängt sicherlich davon ab, wie bereit jemand ist, an so einer Veränderung zu arbeiten. Anderes Beispiel ist auch bei Ängsten, wenn man mit Patienten arbeitet, die eine Angststörung haben, sei es irgendeine spezifische Phobie, zum Beispiel Spinnenphobie oder vor engen, geschlossenen Räumen oder so, ist es ganz, ganz wichtig, dass die Therapie den Menschen dazu bringt, freiwillig sich zunehmend den angstauslösenden Situationen zu stellen und Schritt für Schritt mutiger, stärker zu werden, selbstbewusster zu werden und das Gefühl zu bekommen, ich schaffe jetzt, ich kriege das hin, dass ich diese Sachen, den Sachen mich stelle und ja, bestenfalls dann tatsächlich auch rausgeht und sagt, ich habe zwar immer noch Angst vor der Spinne, aber ich kann die jetzt in ein Glas packen und nach draußen befördern und muss nicht um Hilfe schreien und gehe nie wieder in den Keller oder so etwas. Also die Freiwilligkeit ist wichtig für eine Therapie, aber aus meiner Sicht keine Grundvoraussetzung, um therapeutisch wirksam zu sein.
Kann es in manchen Fällen auch praktisch sein, eine Familientherapie anzusehen, also mit den Angehörigen, weil Angehörige ja mitbelastet sind, wenn sie ihre geliebten Menschen in einer Erkrankung feststecken sehen?
Ja, also das ist ein ganz wichtiges Thema. Ist jetzt nicht immer von Familientherapie gleich zu sprechen, weil es gibt ja auch tatsächlich Therapieverfahren, die mit der gesamten Familie stattfinden und so weiter. Allgemein kann man sagen, so die Angehörigenarbeit und die Angehörigen mit in die Therapie einzubeziehen, ist sehr, sehr wichtig. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass wenn das gelingt, also wenn der Betroffene dazu bereit ist und das unterstützt und man die Angehörigen mit einbeziehen kann und die auch dazu bereit sind, dann ist der Therapieerfolg, also die Prognose, dass man erfolgreich die Therapie hinbekommt, auch größer. Das ist ganz klar so. Für viele Situationen ist es wichtig, weil, wie Sie schon richtig gesagt haben, psychische Erkrankungen, aber auch andere Erkrankungen betreffen nicht nur denjenigen, der die Erkrankung hat, sondern das ganze Umfeld. Und bei psychischen Erkrankungen kann das wirklich sehr, sehr schwer auch manchmal sein, wie stark das Auswirkungen auf das Umfeld, auf Freunde, auf die Familie, auf Kinder, auf Eltern und so weiter hat. Und eine erfolgreiche Behandlung wird nur gelingen, wenn eine Veränderung auch in dem System, in dem man lebt, stattfindet. Sonst wird es sehr, sehr schwierig für den Betroffenen.
Gibt es allgemeine Kriterien, die man erfüllen muss, um sich überhaupt in Therapie begeben zu dürfen?
Ja und nein. Also prinzipiell ist es ja so, damit die Therapie auch bezahlt wird, jetzt zum Beispiel von den Krankenkassen, im Fall der psychiatrischen Behandlung im Krankenhaus, ist es natürlich Voraussetzung, eine Diagnose zu haben, also eine Symptome einer Erkrankung zu haben, die auch rechtfertigen, dass man diese Diagnose stellen kann, weil nur dann können wir auch abrechnen und würden für die Behandlung auch bezahlt werden. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ich habe den Eindruck, ich habe eine Depression und möchte eine Behandlung haben und dann bezahle ich das privat, ohne dass die Krankenkasse das bezahlen muss. Das geht auch. Also prinzipiell, wie gesagt, die Voraussetzung für eine Therapie ist eben eine therapiebare Störung/Erkrankung zu haben. Ja, bei Alltagsproblemen oder Bewältigung von Alltagsproblemen, die ja manchmal auch sehr schwer sein können und durchaus belastend sein können, kann manchmal auch hilfreich sein, dann einen Coach zu haben, ja, der da hilft, oder Beratungsstellen aufzusuchen, vielleicht tatsächlich auch, wie Sie es eben schon gesagt haben, Deep Talk mit Freunden zu haben, dass man da versucht, dann Unterstützung zu bekommen.
Eine etwas spezifischere Frage jetzt zu dem Thema. Wenn jetzt Studenten, die Lehramt studieren, sich in Therapie begeben würden und eine Depression zum Beispiel erkannt wird, dass sie danach vielleicht beruflich sogar Schwierigkeiten hätten, verbeamtet werden zu dürfen. Stimmt das? Also kann das sich dann auch auf die Zukunft mancher Menschen auswirken?
Ja, also die Situation mit der Verbeamtung in verschiedenen Berufen ist tatsächlich, kann durchaus auch problematisch sein, wenn ich dann im Vorfeld eine schwerere Erkrankung habe oder auch eine psychische Erkrankung habe, dass dann, wenn das geprüft wird, ob jemand verbeamtet werden kann, das nicht möglich ist aufgrund dessen. Das würde ich jetzt nicht prinzipiell nur auf die psychischen Erkrankungen schieben, sondern ich habe auch aus dem persönlichen Umfeld die Erfahrung gemacht, dass auch schwerere körperliche Erkrankungen, die immer wieder eine Behandlung bedürfen, dazu führen, dass man dann sagt, so, da können wir keine Verbeamtung machen. Das hat dann was damit zu tun, inwieweit eingeschätzt wird, dass jemand auch entsprechend länger bestehend belastbar ist und so weiter. Prinzipiell ist es schon problematisch, weil man auf psychische Erkrankungen, auch wegen der Stigmatisierung, schon nochmal ein bisschen anders draufschaut und das bei vielen Betroffenen zu Ängsten führt, offen darüber zu sprechen, vor allem gegenüber dem Arbeitgeber oder einem möglichen Arbeitgeber, gar nicht so sehr nur, wenn es jetzt um Beamtung geht oder so, und das ist schwierig, weil wenn ich das Gefühl habe, etwas zu haben, an mir oder eine Erkrankung oder so und ich nicht darüber sprechen kann, das verheimlichen muss, dann löst das immer ein Stück weit Unsicherheit und Ängste aus und das ist auf Dauer nicht sinnvoll.
Bringt denn eine Therapie allgemein auch Nebenwirkungen mit sich?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil wir da noch gar nicht so viel drauf geguckt haben, insbesondere was die Psychotherapien angeht. Bei medikamentösen Behandlungen, selbstverständlich, das ist ganz wichtig, dass man da drauf schaut, und es wird auch, bevor Medikamente zugelassen werden, in langen Studien immer wieder überprüft, und das weiß man dann auch. Bei den Psychotherapien hat man erst vor gar nicht allzu langer Zeit angefangen, das auch mal zu versuchen zu messen und herauszufinden, macht das denn, was wir da machen, auch Nebenwirkungen? Und ich denke schon, dass es auch bei Psychotherapieverfahren Nebenwirkungen geben kann, die man im Blick haben, ist jetzt schwierig. Aber man sollte sich bewusst sein, dass nicht immer alles hilft, was man glaubt zu tun. Und wie ich eben auch schon gesagt hatte, bei den Auswirkungen des Lockdowns und der Schulschließungen auf die Schüler und Jugendlichen, klar, kurzfristig mag das durchaus sinnvoll gewesen sein, vor Infektionen zu schützen und so weiter und so fort. Langfristig können wir noch nicht gut sagen, was das dann macht mit der Psyche, mit der Performance unserer Kinder und Jugendlichen später mal und so weiter und so fort. Das muss man sich anschauen. Und bei der Psychotherapie ist es schon auch so, dass man da drauf achten sollte, ist das denn alles auch gut, was wir da machen?
Als kleine Abschlussfrage, etwas, wo ich ganz, ganz verschiedene Antworten, also auf die Frage immer bekommen habe, das Gefühl nach der Therapiestunde. Viele sagen, man sollte sich eher gut fühlen, manche sagen, es ist schon, dass man sich ein bisschen schlechter fühlt, weil man ja Probleme aufgearbeitet hat. Was ist denn da Ihre Einschätzung?
Ja, das kann mal so und mal so sein. Also da ist ganz, ganz wichtig zu sagen, Therapie, Psychotherapie wird immer erstmals dazu führen, dass man sich Themen nähert und mit Themen auseinandersetzt, die schwierig für einen sind. Und damit natürlich auch erstmal negative Emotionen entstehen können. Und ich mich dann auch nicht gleich besser fühle. Ja, ein Therapieprozess, sagt man ja auch, das dauert länger. Und auch da gibt es tatsächlich Untersuchungen dazu. Wenn ich in der Therapie stetig es mir besser geht und ich nicht so den Verlauf habe, dass ich kurzfristig auch mal mich etwas schlechter fühle und dann besser, ist die Therapie nicht so effektiv. Ja, also es scheint sogar wichtig zu sein, dass ich in der Therapie eine Phase durchlaufe, in der ich mich schlechter fühle, damit es mir dann danach auch besser geht. Also die Wahrscheinlichkeiten sind größer, wenn ich mich während der Therapie auch in einer gewissen Zeit schlechter fühle. Das ist durchaus auch sinnvoll, wenn man das jetzt mit einer einer chirurgischen Behandlung zum Beispiel vergleicht. Ja, wenn ich irgendwo einen Tumor habe, den ich rausoperieren möchte, dann merke ich irgendwann eine Verschlechterung von meinem körperlichen Befinden. Ich gehe zum Arzt, der sagt, okay, da ist ein Tumor, den müssen wir rausoperieren, dann müssen wir eine Therapie machen. Durch die Operation wird es mir erstmal schlechter gehen. Ganz klar, ja, da wird was aufgeschnitten. Ich muss mich mit dem Ding beschäftigen. Das ist in der Psychotherapie nichts anderes. Ja, dann gucke ich dahin. Ich muss herausfinden, was ist das? Ich muss mich damit beschäftigen. Das kann schmerzen, das kann wehtun. Da können auch Narben entstehen, die dann auch bleiben werden. Aber danach, wenn die Behandlung anschlägt, wird es mir besser gehen. Und ich finde diesen Vergleich gar nicht so schlecht. Das ist in der Psychotherapie nicht anders.
Dr. Jamil El-Kasmi, Chefarzt in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bevor es gleich mit unserem anonymen Gast weitergeht, kommt erstmal eine musikalische Pause. Und als im Gespräch mit Herr El-Kasmi das Thema auf Deep Talks fiel, ist mir das perfekte Lied dafür eingefallen. Deep Talks beschreiben tiefgründige Gespräche, in denen man sich öffnet und sich auch verletzlich zeigen kann. Mir ist dabei direkt eingefallen, wie ich manchmal mit sehr guten Freunden solche Gespräche habe. Und irgendwie habe ich mich dann direkt an diesen Titel erinnert. Late Night Talking von Harry Styles ist eigentlich ein Lied über Liebe. Aber trotzdem passt der Künstler super zu unserem Thema heute. Auflösung gibt's gleich nach dem Song, hier im Tübinger Campusfunk Mikroeuropa.
Haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your camera. I'll do everything I can to help you.
Late night talking about anything you wanna till the talking.
Harry Styles mit Late Night Talking. Ja, ich weiß, streng genommen geht es im Lied ja um Liebe und eine Person, die man nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Aber mich erinnert der Titel trotzdem an diese tiefgründigen Gespräche am Lagerfeuer in diesen tollen Sommernächten. Aber genug ausgeschweift. Zurück zum Thema Therapie. Wisst ihr, was Harry Styles und mein nächster Studiogast gemeinsam haben? Beide erzählen offen über ihre Therapieerfahrung. Richtig gehört, auch Harry Styles geht seit einigen Jahren in Therapie. Er erklärt, dass die Therapie Räume in ihm selbst geöffnet habe, von denen er nicht wusste, dass sie existieren. Wie unser anonymer Gast die Therapie empfindet, hört ihr jetzt, hier im Tübinger Campusfunk Radio Mikroeuropa. Und nicht erschrecken, seine Stimme wurde aus Anonymitätsgründen verzerrt.
Nochmals vielen Dank für deine Zeit. Für die Hörer, die in der letzten Sendung nicht dabei waren und jetzt neu einschalten, du hast dich ja dazu bereit erklärt, mit uns über deine Therapie zu sprechen. Seit wann machst du denn die Therapie?
Seit mittlerweile knapp über 2 Jahren bin ich jetzt in Therapie.
Und wie kam es dazu, dass du angefangen hast?
Also, ich hatte während Corona einen Zusammenbruch, einen psychischen Zusammenbruch im zweiten Lockdown. Und dass dieser Zusammenbruch war für mich, das ist schwer zu erklären, aber ich hatte wirklich das Gefühl, es geht nicht mehr weiter. Und dann habe ich gemerkt, ich brauche Hilfe. Aber ich war in so einem Zustand, wo mir alles zu viel war. Und deswegen hat dann schlussendlich meine Mutter angerufen, hat gesagt, mein Sohn braucht Hilfe. Und dann habe ich dann einen Termin bekommen und bin dann dahin gegangen.
Okay. Was für ein Gefühl war das erste Mal zur Therapie zu gehen?
Also, ich hatte extrem Angst, zur Therapie zu gehen, weil ich hatte Angst, dass meine Therapeutin sagt, ja, du bist krank. Und ich hatte Angst, dass jetzt meine Therapeutin da irgendwelche Geheimnisse aus mir hervorholt, die ich gar nicht wissen wollte und mir dann im Endeffekt sagt, ja, sie sind deswegen so, weil sie ein Monster sind. Und ich hatte Angst, dass einfach ich Sachen über mich erfahre, die ich nicht erfahren will. Von dem her war ich enorm aufgeregt und ich habe mir eigentlich geschworen, nicht über meine Emotionen zu reden. Also eigentlich nicht das, wozu die Therapie da ist. Also ich dachte, ich gehe hin, sage, ja, ich hatte einen Zusammenbruch, habe jetzt deswegen einen Tinnitus und ich würde den gerne weghaben. Aber ich wollte nicht über meine Emotionen reden. Das war das, was ich mir vorgenommen habe von meiner ersten Stunde.
Und wie gehst du jetzt damit um? Also auch dein Umfeld, weiß dein Umfeld auch aus Freunden oder so Bescheid, dass du in die Therapie gehst?
Also am Anfang war ich noch ganz, ganz vorsichtig, was das anging. Ich habe es nur, glaube ich, 3, 4 Leuten gesagt aus meiner Familie. Wissen es tatsächlich nur meine Eltern und meine Schwester, sonst aus der engeren Familie weiß es keiner. Und dann irgendwann wurde ich mit diesem Umgang lockerer, als ich dann aber auch gemerkt habe, was die Therapie mir bringt. Aber sozusagen erst, als ich gemerkt habe, dass die Therapie hilfreich ist, habe ich dann gesagt, okay, ich muss das eigentlich gar nicht verschließen und verbergen, weil ich gemerkt habe, Therapie ist was an das Beste, was mir seit langem da passiert ist. Und von dem her, ja, bin ich jetzt damit viel lockerer mit dem Umgang.
Du sprichst ja anonym mit uns und möchtest ja nicht erkannt werden. In der letzten Sendung hast du schon erläutert, warum. Aber hast du das Gefühl, also das klingt jetzt vielleicht ganz fies, aber schämst du dich dafür, dass du da hingehst? Geht es nur darum, sich jetzt wohler damit zu fühlen, darüber sprechen zu können?
Also ich habe mich zu Beginn ziemlich geschämt für Therapie, weil ich dachte, schlussendlich hätte versagt. Ich dachte, ich hätte einfach den Lockdown einfach nicht gepackt, weil ich zu schwach bin. Und deswegen habe ich am Anfang schon geschämt. Mittlerweile schäme ich mich gar nicht mehr, dass ich zur Therapie gehe. Es ist mir einfach wichtig, selbst zu entscheiden, mit wem ich über dieses Thema spreche, weil es einfach enorm intim ist und enorm privat ist und das auch so bleiben soll.
Hast du das Gefühl, es ist ein Tabuthema in der Gesellschaft?
Es ist schon, finde ich, ein Tabuthema, wo ich das Gefühl habe, dass jetzt gerade durch Corona das sehr viel enttabuisiert wurde und gerade auch viele Prominente ja auch schon anfangen, damit öffentlich umzugehen, dass sie Therapie machen, dass das Teil von Kunst wird. Aber ich finde, dass Therapie eigentlich ein Tabu sein sollte. Nicht in dieser Form wie jetzt, aber schon so, dass es immer noch eigentlich eine sehr, sehr private Sache sein sollte.
Okay. Du hast ja gerade von Promis gesprochen. Das Lied, womit wir gestartet haben, vor deinem Gespräch war ein Lied von Harry Styles, der was mit dir gemeinsam hat. Ihr beide sprecht nämlich offen darüber. Ich fand den Gedanken jetzt aber tatsächlich sehr interessant, also dass du trotzdem findest, es sollte eine Art Tabu sein. Meinst du, es könnte sein, dass es zu offen wird, also dass dieses Thema zu sehr geöffnet wird?
Ja, ich glaube einfach, dass Leute im Endeffekt mit ihrer psychischen Gesundheit in die Öffentlichkeit gehen und dann Sachen erzählen, die eigentlich niemandem was angehen. Das ist nämlich du selbst, deine Gesundheit. Und ich finde, man sollte das einfach nicht machen. Klar, ich kann es keinem verbieten, irgendwie jetzt auf den Österberg zu gehen, zu schreien, ich mache Therapie, ich bin depressiv. Aber ich finde schon eigentlich, dass man damit sehr behutsam umgehen sollte, weil das einfach enorm privat ist. Und du gehst ja zur Therapie und bist extrem verletzbar und extrem verwundbar. Und deswegen finde ich nicht, dass man das einfach dann so einfach so sehr damit umgehen soll. Das ist ja wie eine Krankenakte. Ich sage ja auch nicht, was ich für physische Krankheiten habe. Ich finde, das gehört damit rein.
Für die Hörer, die nicht in einer Therapie sind oder waren oder vielleicht auch niemanden kennen, also niemanden kennen, der vielleicht eben in der Therapie ist, wie kann man sich, also ganz kurz gesagt, vorstellen, wie ist so eine Therapiestunde? Klar ist es sehr individuell, aber ich weiß nicht, man kennt es ja sonst nur aus Filmen, aber es ist so, ja, wie kann man sich das denn vorstellen?
Also irgendwie ist es genauso wie im Film. Du gehst da rein zur Therapie, beziehungsweise eigentlich ist es so, du machst den Termin irgendwo und dann, so zumindest war es bei mir so, die Therapeutin hat eine Woche vorher angerufen, beziehungsweise, nein, ich musste eine Woche vorher anrufen, ich persönlich musste vorher anrufen und sagen, ich komme dahin. Weil den Termin hat meine Mutter ausgemacht, aber diese Bestätigung musst du machen. Und mich dahin, und dann habe ich mich dahin gesetzt und dann hat mein Therapeut mich anguckt und gefragt, warum glauben Sie, brauchen Sie Therapie? Dann hast du angefangen zu erzählen. Dann stellt die Therapeutin eine Nachfrage. Du erzählst. Das machst du dann noch zweimal, glaube ich. Und dann kommt die Therapeutin mit einer Einschätzung und empfiehlt dann irgendwas. Also ob sie kann dann sagen, okay, ich habe das Gefühl, das reicht. Ich habe das Gefühl, sie sind jetzt wieder gefestigt. Sie kann aber auch sagen, ich habe das Gefühl, wir müssen da noch mehr dran arbeiten. Dann beantragt sie die Stunden und dann kannst du dann in deine volle Therapie reinstarten. Aber die erste Stunde ist eigentlich genauso, wie man sich das vorstellt. Du gehst da rein, das ist ein komisch eingerichteter Raum, du setzt dich bequem irgendwo hin und dann erzählst du. Und du fängst an mit, warum du glaubst, dass du Therapie machen musst.
Okay. Hast du Angst vor irgendwelchen Nachteilen für deine Zukunft oder vor Nebenwirkungen oder so?
Also, ich habe schon immer Angst, dass, wenn ich das erwähne, irgendwo in einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel, also was ich machen würde, aber rein hypothetisch, dass mich dann deswegen mein Arbeitgeber nicht nimmt, weil er sagt, okay, der ist psychisch krank, warum sollte ich den jetzt irgendwie einstellen? Aber der große Vorteil, den ich habe, ich studiere nicht auf Lehramt. Und zum Beispiel war das so, als meine Therapeutin noch nicht wusste, dass ich nicht auf Lehramt studiere, hat sie gesagt, als sie einen Antrag gestellt hat, dass ich die Therapie mache, da musst du eine Diagnose reinschreiben, hat sie gesagt, sie schreibt nicht rein, dass ich Depression habe. Und ich soll auch, wenn möglich, mit einem Arzt, wenn ich sage, ich mache Therapie, nicht sagen, dass ich das mache, weil ich depressiv bin. Weil es sein kann, dass du später nicht verbeamtet wirst. Also Leute, die Lehramt studieren, können den Nachteil haben, wenn sie eine Therapie machen, dass sie nicht verbeamtet werden.
Als Abschlussfrage, würdest du Leuten, die sich vielleicht nicht trauen, in Therapie zu gehen, also was für einen Rat würdest du ihnen geben, so jetzt, so ein schlagfertiger Satz, was du jemandem einfach rätst, der einfach Angst hat?
Mach es. Es wird dir gut tun. Irgendwann, vielleicht nicht in der ersten Stunde, aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo du merkst, ja, es war richtig, dass ich Therapie gemacht habe. Und wenn du jetzt Angst hast und sagst, ich traue mich nicht, da anzurufen, es ist mir peinlich, da anzurufen. Jeder andere, den du kennst, kann auch diesen Anruf machen. Das Einzige, was du musst diesen Termin bestätigen und dann auch hingehen. Und das war's. Der Rest kommt von selbst.
Dankeschön. Das war ein guter Rat. Ich glaube, es wird vielleicht auch dem einen oder anderen helfen, mal so eine persönliche Sicht zu hören. Vielen, vielen Dank für deinen Mut, mit uns zu sprechen.
Micro Europa.
Sounds.
Modern.
Fische.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Vielen Dank an unseren anonymen Gast, hier bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir fehlt irgendwie noch etwas in der heutigen Sendung. Wir sind ja hier beim Radio Micro Europa. Da wäre doch etwas europäischer Wind schön. Also, ich hätte Lust auf etwas Französisch. Ich hoffe, ihr auch. Denn jetzt kommt L'Enfer von Stromae. Ein Song mit emotionaler Komponente. Auflösungen gibt's gleich hier auf der Wüstenwelle.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. J'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé? Et la chaîne culpabilité. Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires. Et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
May mit L'Enfer. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Auf Deutsch übersetzt bedeutet der Titel die Hölle. Denn im Songtext spricht der Sänger über dunkle Zeiten seines Lebens. In einer Songzeile singt er: Ich hatte einige Male Suizidgedanken und bin nicht stolz darauf. Nach dem kurzen Exkurs kommen wir zurück zum Thema. Oder besser gesagt, wir widmen uns unserem letzten Gesprächsblock und dem Aspekt der Vorbeugung von psychischen Erkrankungen. Vieles, was wir zum Thema psychische Gesundheit gehört haben, war trotz Recherche auch für mich neu. Daher war hier meine erste Frage an Dr. Jamil El-Kasmi, Chefarzt in der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen, ob er das Gefühl hat, dass die Gesellschaft genug Wissen über all diese von uns besprochenen Themen hat. Der letzte Teil vom Gespräch und die Antwort auf diese Frage. Nur hier auf der Wüstenwelle.
haben Sie jetzt, nachdem wir ja viele Themen angeschnitten haben, das Gefühl, dass die Gesellschaft auch genug Wissen über diese Themen hat?
Ich denke schon, dass wir ausreichend viele Informationen zugänglich gemacht haben in der Gesellschaft, damit jeder genug darüber wissen könnte. Für mich stellt sich nur die Frage, wie viele Menschen beschäftigen sich damit und wie ausführlich wird sich damit beschäftigt. Und ich denke, dass wir da schon mehr tun können, gerade um auch Stigmatisierung entgegenzuwirken, aber auch um präventiv zu arbeiten. Wobei es wichtig ist, auch auf Dinge aufmerksam zu machen, die davor schützen können oder die eine gesunde Psyche auch ausmachen und das mehr und mehr zu implementieren. Und eine wichtige Sache, die mir da in den letzten Monaten, vielleicht auch in den letzten Jahren aufgefallen ist, wo ich drüber nachdenke, ist, dass wenn wir sehr, sehr viel über was dürfen wir, wo sind unsere Möglichkeiten, was sollte alles für uns getan werden, wo brauchen wir noch mehr Sicherheit und noch mehr Unterstützung. Das wird häufig dazu oder kann dazu führen, dass wir viel, viel weniger auf die Dinge Wert legen, wie zum Beispiel Verantwortung zu übernehmen für mich selber oder auch für andere, meine Aufgaben in der Gesellschaft wahrzunehmen und eben auch zu schauen, was kann ich für andere tun, damit es mir und anderen besser geht und nicht so sehr, was muss letzten Endes die Gesellschaft, was müssen die Institutionen, was muss die Schule, was muss die Politik, was muss der Staat alles für mich tun, und da wieder ein größeres Gleichgewicht hinzubekommen, das wäre, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ich muss nämlich selbst zugeben, hätte ich jetzt nicht das Thema als meine Bachelorarbeit gewählt, hätte ich mich nicht so intensiv mit den Themen eben auseinandergesetzt. Und das habe ich leider auch in der Schulzeit erlebt. Glauben Sie, dass mehr Aufklärung da auch hilfreich sein könnte?
Ja, ich denke, Aufklärung ist wichtig, auch über psychische Erkrankungen, nicht nur über Suchterkrankungen. Das ist, glaube ich, schon Bestandteil in der Schule, wird viel drüber gesprochen. Aber dass man schon auch darüber aufklärt, welche Formen von psychischen Erkrankungen es gibt, welche Behandlungen man da machen kann, jetzt nicht im Detail oder so ausführlich, wie wir es jetzt hier vielleicht auch mit dem einen oder anderen besprochen haben, aber insgesamt ist das schon etwas, was wichtig ist, Menschen und unseren Kindern und Jugendlichen auch beizubringen und mitzugeben. Ich glaube, dass das richtig und wichtig ist.
Glauben Sie, dass dann auch eben mit, wäre das der Fall, dass dann auch das Risiko von den psychischen Erkrankungen jetzt sinken würde?
Das wäre schön, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, dass da viel zu viel andere Dinge auch noch eine Rolle spielen, warum psychische Erkrankungen entstehen. Aber ich glaube schon, dass es dazu führen würde und könnte, dass Menschen sich früher auch in Behandlung begeben, dass man achtsamer, aufmerksamer damit umgeht. Vielleicht auch, wenn man den Eindruck hat, da ist jemand, der möglicherweise eine psychische Erkrankung, psychisches Problem hat, denjenigen auch anzusprechen, da ist ja halt die Schwelle auch sehr, sehr hoch. Ja, gerade auch in Betrieben oder auch in der Schule oder an der Uni, eigentlich habe ich so den Eindruck, der trinkt zu viel, der nimmt zu viel Drogen oder dem geht es nicht so gut, aber ich traue mich, das nicht anzusprechen. Und ich glaube, da könnte eine Aufklärung schon helfen, dass man offener auch darüber sprechen würde. Das wäre hilfreich.
Für die Hörer, die, sage ich mal, das jetzt alles gehört haben und denken, okay, auf was kann ich achten? Gibt es Auffälligkeiten, die auf psychische Erkrankungen hinweisen können? Also natürlich ist jede Erkrankung sehr individuell, aber vielleicht irgendetwas, was sehr auffällig ist, was oft vorkommt?
Also oftmals ist mit einer psychischen Erkrankung verbunden, dass jemand sich rasch im Verhalten verändert. Das häufig mit einem sozialen Rückzug oder aber, dass er aufbrausender wird, reizbarer. Solche Dinge, glaube ich, fallen schon im Alltag und im sozialen Kontakt schnell auf, wenn es da eine Veränderung gibt. Das muss jetzt nicht immer sofort dann eine psychische Erkrankung oder ein psychisches Problem sein, aber wenn das dann doch über einen gewissen Zeitraum mehrere Wochen anhält, dann wäre es wichtig, aus meiner Sicht das auch anzusprechen und nachzufragen. Mensch, was ist los mit dir? Mir sind die und die Dinge aufgefallen, ich mache mir da Sorgen. und sozusagen die Hand zu reichen. Da gibt es Hilfe, vielleicht nicht immer selber, aber dass man sagt, und da könntest du dir Hilfe holen oder so. Und das ist, glaube ich, schon wichtig. Und vorbeugend ganz klar immer das Gespräch. Ja, sprechen ist eine Ausdrucksform vom Denken und das hilft, das ist wichtig, dass wir das machen und umso mehr Kontakte wir mit anderen haben und sprachlich uns auch austauschen, im Gespräch bleiben über Dinge, die nicht gut laufen, die gut laufen, die jemand richtig macht, sei es in der Beziehung, in Freundschaften, mit Kindern, mit dem Arbeitgeber, mit Kollegen und so weiter, ist Reden über Dinge ganz, ganz wichtig.
Sie hatten ja gerade gesagt, die Person einfach ansprechen, wenn einem etwas auffällt. Wenn ich jetzt als eine Freundin das bei meinen Freunden merke oder bei einem bestimmten Freund, ist es dann immer der richtige Weg, die Person direkt damit so in gewisser Weise zu konfrontieren? Oder ist es manchmal auch hilfreicher, vielleicht jemanden aus der Familie, jemand, der ihm näher steht, vielleicht zu fragen?
Also wenn man sich unsicher ist, ob man als Einziger nur diese Veränderung wahrnimmt, dann kann es schon hilfreich sein, andere auch anzusprechen und sagen, Mensch, mir ist das und das aufgefallen, ist euch das auch aufgefallen? Aber wenn man das Gefühl hat, da besteht eine Problematik oder man macht sich Sorgen, dann sollte man es direkt ansprechen. Weil man ist ja selbst derjenige, der die Sorge hat. Und ich glaube, wenn man das auch so formuliert, dass man zu demjenigen geht, mir ist aufgefallen und ich mache mir Sorgen da oder ich habe die Befürchtung, dann ist das was anderes, als wenn man sagt, vielleicht auch mit erhobenem Zeigefinger kommt, du verhältst dich jetzt hier so komisch und ziehst dich immer mehr zurück und du machst ja gar nichts mehr mit uns oder. Das kann zu Widerstand führen, das ist wenig hilfreich. Aber so von sich aus das anzusprechen, zu sagen, ich habe Sorge, weil du dich immer mehr zurückziehst, ich habe weniger Kontakt mit dir, das fehlt mir oder so. Das kann eine Veränderung bewirken, dass jemand, der vielleicht selber noch nicht ein Problembewusstsein dafür hat, drüber nachdenkt und sagt, da scheint was mit dem anderen zu machen, da gucke ich selber auch mal drauf. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch, ohne große Erwartung jetzt in so ein Gespräch zu gehen, sondern das Ziel dieses Gesprächs oder so eines Ansprechens ist, es anzusprechen. Nicht gleich eine Veränderung zu bewirken oder irgendwie gleich herauszufinden, was da los ist, sondern es anzusprechen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und das nimmt manchmal auch so ein bisschen die Hürde und senkt die Schwelle, das zu tun, weil man keine große Erwartung dann daran hat. Ja, weil wenn ich ein Gespräch anfange mit der Erwartung, also der soll gleich dann sich auch in Behandlung begeben und ich habe recht mit meiner Einschätzung, dann wird das Problem, dann kann es schwierig werden. Besser ist mit der Erwartung, nein, ich möchte es nur ansprechen, das ist mein Ziel und sonst nichts.
Bei psychischen Erkrankungen setzt man sich ja dann mit sich selbst im Kern zusammen. Deshalb für jeden Hörer da draußen jetzt die Abschlussfrage. Was kann ich denn jetzt selbst unternehmen, um meiner Psyche einfach was Gutes zu tun? Einfach auf mein Wohlbefinden zu achten. Ich weiß, Sie geben keine Tipps, vielleicht ein Ratschlag.
Ja, also das ist eine wichtige Frage, selbstverständlich. Und wenn es da eine allgemeine gute Lösung für gäbe, wäre das super. Was man schon sagen kann, auch aus der eigenen Erfahrung, ist, dass man versucht, die Dinge, die einem selber, wie soll ich mich ausdrücken, lassen Sie mich das anders ausdrücken. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für uns Menschen, psychisch gesund zu bleiben, in dem Sinne, dass wir drauf schauen, wo sind meine Ängste, wo sind meine Befürchtungen, mit welchen Dingen habe ich Schwierigkeiten, was gelingt mir nicht so gut oder wo fühle ich mich eingeschränkt, weil ich das vielleicht nicht so gut kann, welche Belastungen sind da. Und mir die Dinge auch anzuschauen und nicht davon wegzulaufen oder nicht dahin zu gucken. Und wenn ich merke, ich kann aber nicht dahin gucken, das ist zu schwierig für mich, dann muss ich mir dabei Hilfe holen. Um überhaupt zu verhindern, dass es Problematiken gibt, sind so einfache Regeln ganz wichtig. Also ich sollte Dinge nicht aufschieben, die ich erledigen kann. Ja, das gibt es auch Sprichworte, die es schon sehr, sehr lange gibt, die sind richtig. Ja, ich sollte nicht lügen oder nach Möglichkeit schauen, dass ich wenigstens die Wahrheit sage. Ich sollte schon auch gucken, dass ich Beziehungen aufrechterhalte, dass ich mich einbringe, dass ich bestimmte Aufgaben, Pflichten auch übernehme, die mir wichtig sind, dass ich Ziele in meinem Leben habe. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn ich positive Ziele in meinem Leben habe und versuche, die zu verfolgen, dann werde ich mich schon automatisch auf einen Weg begeben, der für mich psychisch gesund ist, der auch dazu beitragen kann, dass ich mich psychisch besser fühle. Ich sollte für mich immer wieder überprüfen und auch eine Vorstellung entwickeln, wer möchte ich denn sein? Wie möchte ich sein? Wie möchte ich in den nächsten 5 Jahren sein? Was sind meine Erwartungen an mich, an mein Umfeld und was kann ich dazu beitragen, dass das genauso auch passiert? Und diese positive Vorausschau, Entschuldigung, die ist sehr, sehr hilfreich. Und weil mit vielen Menschen, die ich in der klinischen Behandlung hatte, ist mir schon aufgefallen, dass die häufig so diese Ziele aus den Augen verloren haben oder gar nicht so richtig haben oder sich gar nicht bewusst sind, was möchte ich denn eigentlich machen mal aus meinem Leben, gerade bei jüngeren Menschen, aber auch bei nicht jüngeren. Wer bin ich überhaupt? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Ja, wie stelle ich mir das vor? Und wenn ich davon keine Vorstellung habe oder die nicht klar ist, dann ist das schwierig und kann aus meiner Sicht auch zu psychischen Belastungen führen und dann irgendwann auch zu Erkrankungen.
Ich glaube, da kann jeder auf jeden Fall ansetzen. Ich glaube, ich werde mich auch noch mal intensiv mit den Fragen beschäftigen, jetzt zum Studienabschluss. Dann wären wir eigentlich auch schon mit allen Fragen durch. Ich danke Ihnen sehr. Ich glaube, viele Hörer wissen jetzt mehr, als sie davor wussten. Und Ihnen sind bestimmt viele Aspekte ganz neu dazugekommen. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Vielen Dank an Dr. Jamil El-Kasmi, Chefarzt der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen in der Reutlinger Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik, für dieses vielschichtige Gespräch. Ich habe auf jeden Fall vieles mitgenommen, beispielsweise, dass ich jetzt versuche, nicht mehr so oft Sachen aufzuschieben. Nicht ohne Grund gibt es das Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und genau deshalb gibt es hier auf der Wüstenwelle auch gleich einen Hit, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Auch, weil er jetzt der krönende Abschluss unserer Sendereihe sein wird. Im Alter von 50 Jahren ist Michael Jackson, der auch noch heute als King of Pop bekannt ist, gestorben. Hinterlassen hat er eine Reihe an Hits, viele davon auch mit tiefer Bedeutung. So auch das Lied Man in the Mirror, in dem der King of Pop singt, wie jeder von uns die Welt ein Stückchen besser machen kann. Viel Spaß beim Anhören im Tübinger Campusfunk Mikroeuropa.
Make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one man's soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
See?
Michael Jackson mit Man in the Mirror. Ein Song, der zum Nachdenken anregt. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen und schauen zurück. Zwei volle Sendungen haben wir dem Thema der psychischen Gesundheit gewidmet. Die letzten Jahre waren für viele Menschen schwerer als sonst, denn die Sorgen und Ängste, die uns die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine zugesetzt haben, haben sich bemerkbar gemacht. Natürlich gab es noch viel mehr tragische Ereignisse auf dieser Welt. Beispielsweise Naturkatastrophen, was in vielen Menschen auch die Angst des Klimawandels aufbringt. Oder auch private Ereignisse, die einen erschüttern können. Wichtig ist, wir können nicht jedes Ereignis ändern und auch die ganze Welt nicht von heute auf morgen verbessern. Aber wir können, wie der King of Pop schon im Jahr 1987 gesungen hat, in den Spiegel schauen und uns fragen, wie wir die Welt ein Stückchen besser machen können. Und wir können nichts verändern, wenn wir nicht in erster Linie auf unser höchstes persönliches Gut achten, nämlich auf unsere Gesundheit. Deshalb, liebe Hörer da draußen, ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und achtet nicht nur auf eure Liebsten, sondern genauso auf euch selbst und eure eigene, nicht zu vergessen psychische, Gesundheit. Redaktion: Ulrich Hegele. Alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Meles Boer. Tschüss und bis bald!